Es ist das Urelement jeglichen Lebens und es sorgt für Wohlbefinden, Balance und Entspannung. Wasser. Und davon gibt es in Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze reichlich. Aus den mehr als 1000 Meter tiefen Quellen strömt 56 Grad heißes Thermalwasser. Ein besonderer Schatz, der Beschwerden lindern und Körper und Geist revitalisieren kann. Und das Beste? Sie können das heilkräftige Thermalwasser hautnah erleben und spüren. In 3 verschiedenen Thermen. In Europas größter Thermenlandschaft. Tauchen Sie ein in die Bad Füssinger Gesundheitswelt. Lassen Sie die Sorgen des Alltags hinter sich und schöpfen Sie neue Energie. Mehr Infos über Bad Füssing, den Kraftort für Heilung, Regeneration und gesundheitliches Wohlbefinden sowie den unzähligen Möglichkeiten dort, finden Sie online auf badfüssing.de.
Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Knapp 2 Millionen Menschen in Deutschland haben Demenz. Da unsere Gesellschaft immer älter wird, erkranken auch immer mehr Menschen.
Die Forschung zu neuen Therapieoptionen und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz läuft deshalb auf Hochtouren.
Wir sprechen heute darüber, was Demenz genau ist, wie sich eine Demenz von normaler Altersvergesslichkeit unterscheidet und welche Ursachen hinter Demenz stecken.
Wir nehmen auch ein neues, hochwirksames Medikament unter die Lupe, das aktuell kontrovers diskutiert wird. Und wir klären, wie ein großer Teil der Demenzen schon im Voraus verhindert werden könnte und wie ihr euer persönliches Risiko zu erkranken selbst reduzieren könnt.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Und ich bin Andrea Bannert, Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit.
Andrea, wenn man keine Angehörigen hat mit Demenz, da geht es vielleicht vielen so wie mir, dann bekommt man gar nicht so wirklich mit, was sich da aktuell alles in der Forschung tut und was da auch alles dahinter steckt, hinter der Erkrankung.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie viele Entwicklungen es ständig gibt. Wir haben einige spannende Studien zum Thema gefunden und wir sprechen mit einem hochkarätigen Experten, der diese Ergebnisse für uns einordnen wird. Ich würde sagen, dann legen wir direkt mal los und starten ins Thema wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Demenz ist der Abbau oder Verlust von kognitiven Fähigkeiten. Am Anfang einer Demenz ist meist das Kurzzeitgedächtnis gestört, später auch das Langzeitgedächtnis.
Die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-Krankheit. Danach folgt die vaskuläre Demenz.
Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland haben Demenz. Davon sind knapp 1,2 Millionen Frauen.
Nach aktuellen Schätzungen könnte die Zahl der Betroffenen bis 2050 auf bis zu 2,7 Millionen Menschen ansteigen.
Es gibt 14 Risikofaktoren, die sich auf das individuelle Demenzrisiko auswirken. 40% der Demenzen könnten durch eine Eliminierung dieser Risikofaktoren verhindert werden. Dazu später mehr.
Wir begrüßen jetzt unseren heutigen Experten, Professor Stefan Teipel. Er ist Psychiater an der Universitätsmedizin in Rostock und forscht am Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen zum Thema Demenz. Hallo Herr Teipel, wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren sind.
Ja, hallo.
Wir würden zu Beginn gerne mal aufschlüsseln, was eine Demenz überhaupt ist. Demenz ist ja ein Oberbegriff für verschiedene Krankheiten und die häufigsten Formen der sogenannten primären Demenz sind Alzheimer und die vaskuläre Demenz. Können Sie uns mal erklären, wie sich die beiden Krankheiten unterscheiden?
Ja, vielleicht fangen wir damit an, was vielleicht das Gemeinsame ist. Was heißt das Demenz? Demenz heißt, dass ich als Betroffener Beschwerden habe, mir bestimmte Dinge zu merken, sei es jetzt kurz zurückliegende Termine oder anstehende Ereignisse. Ich suche nach Gegenständen zu Hause, finde die an Orten, wo die eigentlich nicht hingehören. Ich habe Schwierigkeiten, mich im Alltag zu orientieren und oder habe zum Beispiel auch Probleme, eigentlich bekannte Personen zu erkennen. Und wenn das so ausgeprägt ist, dass ich dadurch im Alltag doch Schwierigkeiten habe, vielleicht auch auf Hilfe angewiesen bin, dann würden wir von einer Demenz sprechen. Und das hatten Sie ja schon gesagt, das ist jetzt keine eine Krankheit, die das macht, gibt verschiedene Krankheiten, am häufigsten die Alzheimer'sche Krankheit und auch nicht so selten eben die sogenannte vaskuläre Demenz, das heißt im Wesentlichen eine Durchblutungsstörung des Gehirns. Der Unterschied ist, dass bei der Alzheimer-Krankheit typischerweise als erstes und sehr ausgeprägt das Gedächtnis betroffen ist. Die Patienten haben Schwierigkeiten, sich eben Dinge zu merken, die kurz zurückliegen. Länger zurückliegende Ereignisse sind demgegenüber noch sehr präsent, auch lange zurückliegende Ereignisse. Andere Dinge sind in der frühen Phase der Erkrankung häufig noch sehr intakt. Auch die, sagen wir mal, so die allgemeine Persönlichkeit, ja, die Fähigkeit, auf andere einzugehen, soziale Kompetenz ist auch sehr lange erhalten. Im Unterschied dazu ist bei diesen vaskulären Erkrankungen so, dass es manchmal nicht immer eher plötzlich beginnt. Das kann zum Beispiel im Rahmen von einem Schlaganfall sein, dass jemand zunächst mal aufgrund des Schlaganfalls Beschwerden mit der Bewegung hat und dann auch dann zeigt, dass zusätzlich eben solche kognitiven Beeinträchtigungen bestehen. Im Rahmen von solchen Durchblutungsstörungen sind die dann häufig nicht nur oder sogar weniger aufs Gedächtnis bezogen, sondern eher so Dinge, wo jemand langsamer wird. Das heißt, er kann sich zwar schon dran erinnern, aber er braucht deutlich länger, dann drauf zu kommen. Während der Patient mit einer Alzheimer-Krankheit, der kann auch ganz lange nachdenken, der kommt einfach nicht drauf. Und ein anderer Unterschied ist auch, dass eben so die Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit, sich auf bestimmte wechselnde Aufgaben zu konzentrieren, bei einer so einer Durchblutungsstörung bedingten Demenz häufiger mal stärker zu Anfang betroffen ist als bei der reinen Alzheimer-Krankheit. Man muss aber auch dazu sagen, dass eigentlich so die Idee, dass es nur das eine oder das andere eher die Ausnahme ist. Häufig sind ja Patienten älter, wenn sie denn eine Demenz haben. Und dann ist es schon die Regel, dass man dann, sagen wir mal, zum Beispiel zur Alzheimer-Krankheit auch noch ein gewisses Ausmaß von Durchblutungsstörung dazukommt. Dann spricht man eben von einer gemischten Demenz.
Ich fand es sehr interessant, Herr Teipel, dass Sie das jetzt von der Symptomecke erklärt haben, weil ganz oft wird es ursächlich erklärt. Es ist aber schon so, dass bei beiden Demenzformen die Nervenzellen am Ende geschädigt werden und absterben, oder?
Ja. Genau, wenn man es jetzt nochmal runterbricht, sozusagen, was liegt diesen Symptomen, den Beschwerden, die ich gerade geschildert habe, zugrunde, dann ist es in beiden Fällen natürlich eine Beeinträchtigung der Nervenzellen im Gehirn. Bei der Alzheimer-Krankheit ist es so, dass sozusagen die Nervenzellen selber primär das Problem haben. Da bilden sich dann sogenannte Alzheimer-typische Eiweiße. Besonders bekannt dort ist das Amyloid. Ein zweites Eiweiß ist das sogenannte Tau-Protein. Und die sind sozusagen die Schlüsselmerkmale für die Diagnose der Erkrankung auch. Und die bilden sich primär in den Nervenzellen selber und führen dazu, dass die dann Probleme mit der Funktion bekommen und nach einer gewissen Zeit dann tatsächlich auch absterben. Im Rahmen der durchblutungsbedingten Demenz ist es häufig so, dass es nicht die Nervenzellkörper so sehr sind, sondern eher die Faserverbindungen zwischen den Nervenzellen, die stärker beeinträchtigt sind. Die sind ja sozusagen für die Informationsübertragung mit sogenannten Myelinscheiden umgeben. Das ist so ähnlich wie beim Kabel, was halt auch isoliert ist, damit Strom gut fließen kann. Und da ist es so, dass es eben bei einer Durchblutungsstörung gerade diese Isolierungen sind, die eher stärker betroffen sind, insbesondere wenn es so chronisch verlaufende Durchblutungsstörungen sind, wo es nicht so zum richtigen Schlaganfall kommt, sondern immer das so unter dieser Schlaganfallschwelle bleibt. Und das erklärt auch, warum die Patienten eher das Problem haben mit der Geschwindigkeit bei bestimmten Aufgaben, weil einfach grundsätzlich die Nervenzellen schon noch funktionieren, aber die Verbindung ist beeinträchtigt. Und das führt dazu, dass einfach sozusagen die Informationsübertragung deutlich verzögert ist. Und das ist sozusagen, also das, was mal ganz einfach dargestellt, den Unterschied dann ausmacht.
Neben diesen Formen der primären Demenz gibt es ja auch noch die sekundäre Demenz, die seltener ist und wo der Gedächtnisverlust Folge einer anderen Grunderkrankung oder auch eines spezifischen Auslösers ist. Können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen, was zu einer sekundären Demenz führen kann?
Ja, also was nicht ganz unwichtig ist, weil man da wirklich was dran ändern kann, das ist, ich nenne das so die arztausgelöste Demenz. Das ist häufig so, dass das dann nicht wirklich zu einer ausgeprägten Demenz führt. Aber wir erleben schon manchmal Patienten, die mit einer sehr umfangreichen Medikamentenliste kommen. Also es gibt Patienten, die haben 20, 25 Medikamente, die sie täglich einnehmen. Und wenn darunter Medikamente sind, die bestimmte Botenstoffe im Gehirn hemmen, das sind Medikamente, die zum Beispiel für Depressionen eingesetzt werden. Da gibt es bestimmte Medikamente, also bei weitem nicht alle, die auch bestimmte Botenstoffe hemmen. Es gibt Medikamente zum Beispiel bei einer Prostatavergrößerung, um die Blasenfunktion sozusagen zu regulieren, die diese Nebenwirkung haben. Dann kann es allein aufgrund von der Vielzahl von Medikamenten sein, dass jemand, der ohnehin vielleicht schon eine gewisse Durchblutungsstörung im Gehirn hat oder eine ganz leichte Alzheimer-Veränderung nur, die aber für sich genommen eigentlich noch keine Demenz machen würde, dass dann diese zusätzlichen Medikamente, die eben diese Nebenwirkung haben, diesen Botenstoff zu hemmen im Hirn, dass die dann den Patienten über die Schwelle zur Demenz heben. Und da ist es dann wichtig zu gucken, also braucht man wirklich diese 25 Medikamente täglich, wenn wenn man sie braucht, gibt es die Möglichkeit, einzelne Medikamente auszutauschen gegen Medikamente, die diesen speziellen Botenstoff, das sogenannte Acetylcholin, nicht so stark beeinträchtigen. Genau, das ist dann immer eine individuelle Diskussion, aber das sollte man sich grundsätzlich mal überlegen, wenn die Medikamentenliste immer länger wird, ob man da nicht doch nochmal mit seinem Hausarzt Rücksprache nimmt. Es gibt Patienten, wo das dann sein muss. Also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt nach Hören des Podcasts sofort seine Medikamente absetzt, ja, um Gottes Willen, aber dass man einfach nochmal ein bisschen guckt, dass man jetzt nicht, sag mal, unkritisch Medikamente, die man vor 20 Jahren verschrieben bekommen hat, wegen einer Krankheit, die man vielleicht gar nicht mehr hat, dass man die immer noch einnimmt. Also das ist so eine wichtige, weil man da wirklich was dran ändern kann. Andere Beispiele sind ja immer diese diskutierten Vitamin B12-Mangelzustände. Da ist die Diskussion so, dass man sagt, naja, also wenn man zu wenig Vitamin B12 hat, das gibt es manchmal bei bestimmten Magenerkrankungen, das sollte unbedingt substituiert werden. Das kann zu Nervenschädigungen führen und auch im Weiteren dann, also es wäre schon eine Extremvariante, dann auch das Gedächtnis beeinträchtigen, aber dass jetzt eine reine Demenz nur aufgrund von Vitamin B12-Mangel auftritt, das ist doch eher sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, bestimmte Magenerkrankungen, wo sowas einfach auftreten kann, weil das Vitamin nicht mehr vom Körper richtig aufgenommen wird, das sollte man dann substituieren. Genau, aber das sind so mal zwei Beispiele, wo man sagt, sekundäre Demenzerkrankung, natürlich eine Schilddrüsenunterfunktion kann, wenn die sehr stark ausgeprägt ist, sehr lange anhält, auch zu kognitiven Defiziten führen, neben vielen anderen Beschwerden. Das kommt bei uns kaum vor, weil doch jeder, der mal beim Hausarzt ist, doch auch mal die Schilddrüsen, also TSH, kontrolliert wird. Aber das ist schon was grundsätzlich auch möglich wäre.
Mich würde noch interessieren, Frauen sind ja deutlich häufiger von Demenz betroffen. Liegt es daran, dass Frauen einfach durchschnittlich älter werden oder gibt es dafür noch andere Gründe?
Also ein Teil des Effektes liegt tatsächlich daran, dass Frauen älter werden. Erklärt aber nicht den ganzen Effekt. Auch dass es nicht letztlich ganz klar ein Faktor ist, wahrscheinlich der, dass Frauen nach der Menopause, also wenn die Regelblutung ausbleibt, einen absoluten Östrogenmangel haben. Und Östrogen zwar nicht extern zugeführt, das muss man auch ganz wichtig dazu sagen, da gibt es auch Studien, also wenn ich jetzt Östrogene zuführe, zum Beispiel wegen eben Menopausebeschwerden, gibt es da keine Evidenz dafür, dass das Demenzauftreten reduziert. Deswegen sollte man die dann nicht einsetzen. Aber die endogenen Östrogene, die scheinen schon zu schützen und die fallen halt nach der Menopause vollständig weg. Wenn bei Männern über diesen Umweg über das Testosteron, was ja auch weniger wird dann im Alter, aber doch weiter gebildet wird, auch ein bisschen Östrogen noch gebildet wird. Das heißt, es ist ein möglicher Schützeneffekt. Das ist vielleicht auch mit ein Punkt, warum das Thema, sagen wir mal, Adipositas, also quasi Fettleibigkeit, so einen nicht linearen Effekt hat. Das heißt, wenn sie zu dünn sind, haben sie auch ein erhöhtes Demenzrisiko. Dann haben sie unter anderem auch kein Fettgewebe, insbesondere das Fettgewebe an den Oberschenkeln, was auch ein bisschen Östrogen bildet. Umgekehrt, wenn sie natürlich sehr viel zu dick sind, dann haben sie umgekehrt auch ein erhöhtes Risiko einfach über die Schiene Herz-Kreislauf, Diabetes und so weiter. Das heißt, es gibt eben diese U-förmige Beziehung. Wenn sie zu dünn sind, haben sie ein erhöhtes Risiko. Wenn sie viel zu dick sind, haben sie ein erhöhtes Risiko. Wenn sie normalgewichtig oder etwas übergewichtig sind, haben sie sogar eher ein geringeres Risiko für Demenz. Und das ist auch bei Frauen stärker. Und das könnte nicht nur, aber auch eben mit dieser Östrogenbildung zusammenhängen, weil eben auch das Fettgewebe, spezielle Oberschenkel, nicht das Bauchfett, auch ein bisschen Östrogen noch beiträgt.
Herr Teipel, Demenzen verbindet man häufig mit älteren Menschen. Und es ist ja auch so, dass Demenzen mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit eben im Alter auftreten. Gibt es trotzdem Demenzerkrankungen auch bei jüngeren Menschen? Und was sind das dann für Effekte? Gibt es da auch genetische Komponenten dann?
Also die jüngste Patientin, die ich selber behandelt habe, war Ende 30, wie eine Alzheimer-Demenz begonnen hat. Das ist extrem selten, zum Glück. Grundsätzlich ist es so, es gibt einen geringen Prozentsatz von genetischen Fällen, insbesondere von genetischen Fällen der Alzheimer-Krankheit, wo das, wie man sagt, autosomal am dominant vererbt wird. Das heißt, dieses Gen wird weitergegeben und wenn man es hat, dann bekommt man unweigerlich die Erkrankung, wenn man nicht vorher in was anderem stirbt. Das macht deutlich unter 2% aller Alzheimer-Fälle aus, zum Glück. Aber die Patienten, die so etwas haben, eine familiäre oder eben genetisch bedingte autosomal dominant bedingte Demenz. Bei denen tritt das typischerweise im 5. Lebensjahrzehnt, also unter dem 50. Lebensjahr auf, beginnt dort und hat leider häufig auch einen relativ raschen Verlauf, deutlich rascher als bei jemand mit einer sogenannten sporadischen, also nicht genetisch determinierten Alzheimer-Krankheit, der das dann vielleicht mit 80 bekommt.
Sprechen wir mal noch darüber, wie man eine Demenz erkennt. Ich glaube, viele Menschen fragen sich, gerade wenn ihnen so Dinge passieren, dass sie häufiger mal vergessen, wo sie was hingelegt haben, ist es jetzt noch ganz normale Altersvergesslichkeit oder handelt es sich da vielleicht schon um den Beginn der Demenz? Wo ist denn da die Grenze?
Grenze ist natürlich ein Stück weit fließend. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so wie, weiß ich, beim Blutzucker ist erhöht oder erniedrigt, wobei da gibt es ja auch Grauzonen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn das mal auftritt, und dann ist das jetzt nicht weiter tragisch, wenn das natürlich ständig auftritt und man dann Gegenstände auch an Orten findet, wo man die oder von anderen wiedergefunden werden, wo die gar nicht hingehören. Und wenn man sozusagen das sich konstant durch den Alltag durchzieht, dann ist es doch schon verdächtig, dass das was Krankhaftes sein kann. Wenn das mal ist, dann wird man da jetzt keine Riesensorge draus machen. Häufig ist es so, anders als man so landläufig meint, ja, mit Demenz merkt das gar nicht. Häufig merken die Patienten das schon selber, auch sehr früh. Auch Patienten, die schon kommen, wo man sagt, naja, könnte was sein, aber so richtig kann man auch in der Testung nichts finden. Und die kommen dann nach 1-2 Jahren wieder und dann hat sich es tatsächlich verschlechtert. Also Patienten merken das schon häufig selber. Zum Teil merken es auch die Angehörigen und wichtig ist, dass man das halt dann anspricht und guckt, okay, was will man zu dem Zeitpunkt dann auch einfach wissen? Also, dass man da, es gibt nicht so dieses, also eine Lösung, die passt für alle, sondern muss dann individuell schauen, gerade wenn es sehr leichte Beschwerden sind, möchte der Patient eine weiterführende Abklärung oder sagt man ja, Moment, er möchte das vielleicht noch nicht so genau wissen, bietet man eine Verlaufsuntersuchung an, das kann man im Einzelfall dann auch entscheiden.
Wie würde das dann ablaufen beim Arzt? Also wie wird dann eine Demenz diagnostiziert?
Das ist eigentlich gar keine sehr komplexe Geschichte. Also im Wesentlichen beruht die Diagnose einer Demenz als Beschwerdebild, nicht jetzt als Ursache, aber als Beschwerdebild, auf dem Gespräch mit dem Patienten und mit dem Angehörigen. Und wenn der Patient berichtet, naja, in den letzten 2 Jahren zunehmend habe ich Schwierigkeiten zu Hause, was weiß ich, ja, zu kochen, weil ich irgendwie nicht mehr hinbekomme, die Zutaten richtig in Reihenfolge reinzutun. Ich oft vergesse, den Herd auszuschalten. Ich suche dauernd Gegenstände zu Hause und so weiter. Ich habe andauernd das Problem, dass ich von anderen daran erinnert werden muss, bestimmte Termine zu machen. Wenn mich jemand anruft und es mich nicht sofort aufschreibe, ist das weg. Ja, und dann berichtet auch noch der Angehörige, ja, anders als vor 2 Jahren kann ich mich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass irgendwie meine Frau dann am vereinbarten Ort zum vereinbarten Zeitpunkt ist und so weiter. Dann kann man daraus schon eben, wenn das vor 2 Jahren anders war und das zugenommen hat, die Verdachtsdiagnose auf eine Demenz stellen, ohne dass man da jetzt irgendwelche technischen Hilfsmittel oder sowas mit hinzuziehen muss. Ergänzend würde man dann so sogenannten Gedächtnistest machen. Da gibt es einfache sogenannte Screening-Tests, die ungefähr 10 Minuten dauern. Und da gibt es die auch in einer Hausarztpraxis durch eine geschulte Fachkraft oder den Arzt selber angewendet werden können. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit dann, wenn auch das auffällig wäre, in einer vertieften Diagnostik mit einer ausgefeilteren neuropsychologischen Testung die Defizite genauer zu erfassen. Aber das Arztgespräch mit Patient und Angehörigen plus einer einfachen Übersichtstestung innerhalb von 10 Minuten kann die Mehrzahl, nicht alle, aber die Mehrzahl von Demenzfällen identifizieren.
Was meine eigene Erfahrung ist mit meiner Omi, die hatte Alzheimer-Demenz, dass sie das sehr lange immer geleugnet hat, obwohl uns ganz viele Dinge aufgefallen sind. Sie hat eher sogar ein bisschen aggressiv reagiert, wenn wir sie darauf angesprochen haben. Haben Sie denn da Tipps für Angehörige, wenn einem solche Anzeichen auffällt, wie man damit umgeht und wie man das ansprechen kann, auch um den anderen nicht zu kränken?
Also ich hatte ja gesagt vorhin, dass viele Patienten das selber merken, ja. Das schwankt auch. Also es ist nicht so, dass es jeden Tag gleich ist. Und natürlich kann das, was Sie jetzt als aggressiv beschreiben, so vielleicht eine unwirsche Reaktion darauf angesprochen zu werden, schon damit zusammenhängen, dass es jemand eigentlich merkt, aber nicht so recht wahrhaben will, was man ja auch sehr gut verstehen kann. Was meine Erfahrung dabei ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich mache mir Sorgen, dass irgendwie das wird immer mehr und eigentlich wäre es gut, wenn wir damit mal zum Arzt oder Ärztin gehen können, dass man dann nicht über den Betroffenen spricht, sondern über sich selber. Also dass man nicht sagt, du bist krank, jetzt musst du zum Arzt gehen, sondern ich mache mir Sorgen, mir geht's nicht gut, weil ich mir Sorgen mache wegen dir. Also bitte, also mir zuliebe, nicht jetzt, weil du krank bist, sondern mir zuliebe, weil ich mir Sorgen mache, vielleicht auch unbegründet Sorgen mache. Ich bin halt vielleicht sehr ängstlich und so weiter. Ich mache mir wirklich Sorgen. Das wäre total gut, wenn wir mal zum Arzt gehen könnten. Ja, ich habe auch Patienten oder Angehörige, die dann das so machen, kann man jetzt gut finden oder nicht, dass die dann sich quasi zusammen anmelden und dann kommt der eine quasi mit, so als Alibi, ja, ich lasse mich auch testen, jetzt lassen wir uns mal beide testen. Da machen wir dann schon mit, ja. Also, dass man sozusagen das sagt, ja, wir machen halt mal so ein Check-up und gehen jetzt mal beide zum Arzt, ich merke es auch und ja, lass uns doch mal schauen. Also wichtig ist, dass man halt nicht, wenn jemand wirklich, sag mal, selber überzeugt ist oder zumindest nach außen die Überzeugung vertritt, ihm fehlt nichts, dann bringt es jetzt nichts zu diskutieren, ja doch, also am so und so vielten, so und so hast du das falsch gemacht und das hast du wieder falsch gemacht und jenes und rufst mal zum Arzt gehen. Das führt eher dazu, dass die Fronten sich verhärten und vielleicht das Thema Aggressivität oder unwirsch reagieren sogar zunimmt, sondern eher über sich selber sprechen. Mir geht's nicht gut in der Situation, wie die Situation jetzt ist. Ich komme zu dir nach Hause und mache mir jeden Tag Sorgen und vielleicht können wir das einfach aus der Welt räumen, wenn wir mal zusammen zum Arzt gehen.
Noch ein kleiner Hinweis für euch. Wir planen zum Thema Demenz eine zweite Folge und da werden wir uns auf den Umgang mit Betroffenen fokussieren, also viele Tipps für Angehörige geben. Wie ist unser gesellschaftlicher Umgang mit Menschen mit Demenz? Wie kann ich als Angehöriger mit der mentalen Belastung, die ich dann selbst habe, umgehen? Was gibt es für Wohnkonzepte für Demenzerkrankte? Welche sind für wen am besten geeignet? Wenn euch das interessiert, dann klickt am besten gleich auf die Glocke, damit ihr diese zweite Folge nicht verpasst.
Ich würde gerne noch kurz bei der Diagnose bleiben, weil da tut sich an der Forschung auch gerade total viel und Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass ein Bluttest helfen kann, Alzheimer, also eben die häufigste Form von Demenz, frühzeitig zu diagnostizieren. Könnte denn so ein Bluttest irgendwann auch flächendeckend eingesetzt werden? Also dass es zum Beispiel so ein bisschen wie bei der Brustkrebsmammographie, jeder bekommt ab 65 einen Brief nach Hause und wird eingeladen zu einem Bluttest?
Also ich finde das tatsächlich eher kritisch. Also so ein anlassloses Screening würde ich das bezeichnen. Das ist anders bei der Brustkrebsfrüherkennung. Weil wenn ich Brustkrebs erkenne, dann habe ich eine ganz klare, also meinem Verständnis nach klare Leitlinie, was ich dann mache und dann kann ich dadurch sozusagen auch was bewirken. Jeden jetzt ohne Anlass mit einem ab einem bestimmten Stichtag quasi zu einem Bluttest oder einen Gedächtnistest einzuladen, halte ich aktuell nicht für vertretbar. Wir würden ganz viel sogenannte Falsch-Positive erzeugen, wo er den Wert mal ausschlägt und der macht sich dann riesen Sorgen und riesen Aufwand an Abklärung. Zum einen und zum zweiten, jemand, der noch keine Beschwerden hat, hat möglicherweise dann schon auffälligen Bluttest, aber es hat keine Konsequenz. Ich habe ja im Moment keine Behandlungsmöglichkeit für Leute, die gar keine Gedächtnisstörung haben. Die haben vielleicht diesen Biomarker positiv und dann weiß man nicht, bekommen die in 5, in 10 Jahren eine Demenz oder vielleicht gar nicht. Insofern würde man so ein Screening anlasslos nicht machen. Im Moment ist es so, dass ein Bluttest in den USA zugelassen ist und man kann den auf Privatrechnung sozusagen dann auch quasi für seinen Patienten dann quasi anfordern, kriegt dann den Laborwert. Also das kommt jetzt langsam. Es laufen auch entsprechende Zulassungsverfahren bei der Europäischen Zulassungsbehörde für diese Bluttests. Also das ist jetzt was jetzt gar nicht so weit weg ist. Im Moment ist es so, dass die Bluttests aus meiner Sicht nicht diagnostisch sind. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wenn Sie zum Beispiel eine Nierenerkrankung haben, eine chronische Nierenerkrankung, kann das zum Beispiel den Bluttest verfälschen. Das heißt, Sie müssen immer mit berücksichtigen, hat der Patient jetzt andere Faktoren, die dazu führen, dass dieser Blutwert sich verändert. Am Ende ist es ja so, Sie wollen im Blut etwas messen, was irgendwann mal im Hirn sozusagen entstanden ist, über die Bluthirnschranke ganz viele Wege dann ins Blut den Weg gefunden hat und wo im Blut selber dann natürlich, wie gesagt, über eine Nierenerkrankung oder andere Dinge Einfluss besteht. Das heißt, aus meiner Sicht ist ein Bluttest im Moment allenfalls dafür sinnvoll, wenn man sagt, ich habe jetzt jemanden, wenn der denn mal zugelassen ist, ich habe jetzt jemanden, der hat eine Gedächtnisbeschwerden, ich kann jetzt über einen Gedächtnistest oder vielleicht auch über eine digitale Testung, das ist jetzt auch ein Thema, was jetzt im Kommen ist, tatsächlich objektivieren, ja, da liegen jetzt am Gedächtnisveränderungen vor. Dann könnte ich noch sagen, okay, jetzt machen wir noch einen Bluttest. Wenn der auffällig ist, ja, dann sollte der Patient relativ zügig zu einer fachärztlichen Diagnostik weitergeleitet werden. Wenn der jetzt unauffällig ist, kann ich mir mehr Zeit lassen, vielleicht erst einmal eine Verlaufsuntersuchung machen. Ja, aber die abschließende Diagnostik ist dann nicht der Bluttest, sondern ist dann wirklich die fachärztliche Diagnostik, möglicherweise dann eben mit einer Likopunktion, einer Nervenwasseruntersuchung oder einer weiterführenden Bildgebung. Also im Moment sind die Bluttests nicht diagnostisch ausreichend und sind ja auch noch nicht zugelassen. Und wie gesagt, die Firmen sind aber dabei, das jetzt schon zu bewerben.
Also es wäre eine einfachere Diagnostikmöglichkeit oder die einfach ein zusätzliches Tool sein könnte in der Zukunft in der Demenzdiagnostik.
Also wäre aus meiner Sicht etwas, um das Risiko nochmal genauer einzuordnen und zu entscheiden, ob jemand dann wirklich schon relativ zügig eine fachärztliche vertiefte Diagnostik machen sollte oder ob man sagen kann, ja, der Patient kann jetzt erstmal auf hausärztlicher Ebene weiter beobachtet werden. Weil wir haben ja das Problem, das ist ja allbekannt, ja, ich habe ewige Wartezeiten und wäre es natürlich sinnvoll, wenn nicht die Patienten, wo am Ende gar nichts sich ergibt, sozusagen zum Facharzt gehen, sondern vielleicht dann die, wo man auch ein wirklich erhöhtes Risiko hatte. Und da kann dann dieser Blutmarker beitragen. Das ist ja ähnlich wie bei den eher unspezifischen Tumormarkern. Ja, wenn CEA im Blut erhöht ist, habe ich irgendwie erhöhtes Risiko, das ist aber auch keine Diagnostik für einen bestimmten Krebs. Aber dann würde ich sagen, okay, wenn dieser Blutmarker erhöht ist, dann sollte doch früher mal vielleicht eine Darmspiegelung gemacht werden. Und dann sollte ich nicht nochmal 2 Jahre warten damit. Ja, also so würde ich das sehen, eher, dass man das Risiko dadurch nochmal genauer eingrenzen kann. Aber es ist keine abschließende Diagnostik im Moment.
Mhm, verstehe. Was ich sehr interessant fand, weil Sie jetzt den digitalen Bereich schon angesprochen haben und wenn wir schon bei der Zukunft sind, in der Neurologie tut sich auch ganz viel, was den Bereich künstliche Intelligenz anbelangt. Das finde ich sehr, sehr spannend. KI könnte zum Beispiel dann auch oder hilft ja in Studien Bilder des Gehirns mit einer Datenbank zu vergleichen und dann kann man rausfinden, welche Demenzform bei einem Patienten vorliegt. Aber auch außerhalb der Diagnostik wird über den Einsatz von KI in der Neurologie in der Zukunft diskutiert. Und wir wollen mit Ihnen jetzt mal eine kleine Zeitreise machen und mal so 10 bis 20 Jahre in die Zukunft springen und Sie dann bitten, das mal einzuordnen.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
KI-Assistenzsysteme machen den Alltag von Demenzkranken und auch Angehörigen viel einfacher. Sie analysieren zum Beispiel durch Tracking- oder Sensortechnologien Daten der betroffenen Personen, wie zum Beispiel Kommunikationsskills, und erkennen so frühzeitig Probleme oder Veränderungen.
Und es könnte dann auch sein, dass KI-Systeme helfen, dass Betroffene länger zu Hause bleiben können, vielleicht auch, weil sie nicht in ein Pflegeheim gehen wollen, weil diese KI-Systeme beispielsweise Sprach- und Gedächtnistraining mit den Patienten machen, sie im Alltag unterstützen, ans Trinken erinnern und auch geduldige Gesprächspartner sein könnten.
Ja, der große Vorteil ist, dass KI-Assistenzsysteme oft besser als die Angehörigen einschätzen können, wie viel der Patient tatsächlich noch selbst tun kann oder auch sollte und welche Unterstützung er tatsächlich braucht. Angehörige tendieren nämlich oft dazu, wirklich alles für den Betroffenen zu erledigen, sodass der Mensch mit Demenz dann eigentlich gar nichts mehr selbst macht. Und das wirkt sich ja nachweislich negativ auf den Verlauf einer Demenz aus.
Herr Teipel, da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich auch bei meiner Omi sehr bemutternd dann irgendwann war. Glauben Sie denn, dass solche KI-Assistenzsysteme in Zukunft zum Alltag von Demenzpatienten gehören könnten?
Das Interessante ist, dass es ja jetzt schon einige Dinge gibt, die sozusagen verfügbar sind. Also speziell ist das Thema, was Sie auch angesprochen hat, dieses Tracking oder etwas platter bezeichnen, überwachen. Also wir haben das natürlich die Situation, dass Angehörige jemand mit einer fortgeschrittenen Demenz haben und sich nicht trauen, mal aus dem Haus zu gehen, weil sie wissen dann, wenn ich dann zurückkomme, dann ist irgendwas vielleicht passiert oder zumindest die Sorge haben, dass das der Fall ist. Und die, also sozusagen gibt's ja Lösungen dafür bereits. Also ich kann dann zum Beispiel ein System zu Hause aufstellen, was Bewegung detektiert. Also wenn dann jemand zum Beispiel stürzt, das erkennt das. Oder ich kann sogar eine Kamera aufhängen, Extremvariante, und dann auf dem Handy gucken, ja, was macht der gerade, ja. Und das sind Systeme, die natürlich häufig nicht so akzeptiert sind, auch verständlich, weil sich dann der Betroffene überwacht fühlt und vielleicht auch der Angehörige selber schlechtes Gewissen hat quasi. Und ich glaube, dass dort diese Intelligenz halt die eine KI zukünftig bieten kann, dann einen Zusatznutzen bringen kann. Also das beste Überwachungssystem und das beste Assistenzsystem macht in der Mehrzahl der Zeit, in der es quasi zur Verfügung steht, gar nichts. Also das ist das, was ein gutes System charakterisiert. Das heißt, ich habe ein System, was nur dann etwas macht, wenn Anlass besteht. Also der Betreffende ist gestürzt. Ansonsten übermittelt mir das keine Daten. Das heißt, ich weiß nicht, ob der jetzt in Raum A oder B ist. Interessiert ja auch nichts. Interessiert nur dann, wenn der zum Beispiel gestürzt ist. Oder wenn jetzt irgendwie anfängt, jemand am Herz was zu machen oder mit der Bohrmaschine, keine Ahnung. Also, dass man sagt, okay, da entstehen jetzt gefährliche Situationen. Und das erkennt das System und dann gibt es nur Bescheid. Und das wäre jetzt quasi Überwachung durch Dritte, also in dem Fall durch den Angehörigen. Nochmal einen Schritt weiter, früher ins Demenzfeld hinein, dass das Thema dann jemand hat eine leichte Demenz. Und möchte eigentlich noch gerne selbstständig mal nach draußen gehen und nicht ständig nur, wenn jetzt die Ehefrau, der Ehemann Zeit hat, sich dann quasi nach draußen begeben können. Vielleicht möchte die Tochter besuchen, ja. Hat jetzt aber Sorge, sich zu verlaufen auf dem Weg, hat auch Scheu, dann Dritte zu fragen. Auch da ist es so, dass wir heute Technologie haben. Natürlich können Sie Navi haben, sich auf dem Handy, Google Maps und so. Und das führt Sie dann halt von A nach B. Und da ist genau das, was Sie jetzt meinten. So ein System nimmt halt alles ab und der Betreffende nutzt seine Ressourcen nicht mehr. Auch da ist ein Assistenzsystem, was Situationen erkennt, sinnvoll, was eben intelligent ist, weil es dann den Betreffenden nur dann einen Hinweis gibt, Weg jetzt hier rechts abbiegen, wenn es erkennt, dass der vom Weg abweicht. Aber dann auch nicht erst erkennt, wenn der dann schon 200 Meter weg ist und sich total verlaufen hat, sondern aus dem Bewegungsmuster schon erkennt, dass jemand unsicher ist. Aber wir selber haben solche Studien durchgeführt, haben in der Innenstadt tatsächlich auch mit Patienten solche Systeme evaluiert, auch solche Erkennungssysteme evaluiert. Und das ist so etwas, was tatsächlich dann den Unterschied macht zwischen einem bevormundenden System, was man halt von der Haustür bis zur Zielhaustür sozusagen mich den Weg leitet, oder einem intelligenten System, was mir eigentlich alle Freiheiten lässt. Oder wenn ich jetzt noch einen Umweg mache, weil mir eingefallen ist, möchte ich doch noch Blumen mitbringen, ja, dass mich dann nicht das System gleich einen Krankenwagen ruft, sondern erkennt, okay, das ist ein intendierter Umweg. Also dann haben wir eine intelligente Assistenz und das wird in den nächsten Jahren sicherlich ein zunehmendes Thema sein und auch kommen. Und die Forschung dazu läuft auch international, national, weil das wirklich auch eine gute Sache ist. Ja, weil sie wirklich dadurch den Betreffenden unterstützen können. Ein Thema, was immer Sorge ist, quasi, ja, habe ich dann am Ende gar keinen menschlichen Ansprechpartner mehr, sondern dann kommt halt der Roboter vorbei und macht die Pflege. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema, ja, weil wenn man sagt, naja, die KI kümmert sich dann liebevoll und dann sind alle froh und sagen, na gut, Oma Erna muss ich nicht mehr besuchen, die hat doch jetzt ihren Roboter und so. Also das sollte man schon vermeiden, ja, dass das sozusagen als Ersatz gesehen wird. Sondern ich glaube, dass die Idee ist wirklich, dass die Intelligenz hilft, Dinge für den Betroffenen so zu machen, dass die Ressourcen, die verfügbar sind, weiter genutzt werden. Und für die Angehörigen, dass sie Routinen abgenommen bekommen, die vielleicht auch einfach lästig sind, damit sie das, was halt wirklich menschliche Zuwendung ausmacht, einfach dann entspannter leisten können. Aber es geht nicht darum, menschliche Zuwendung durch ein KI-System zu ersetzen. Also zumindest wäre das meine Hoffnung.
Ja, ist ein wichtiger Hinweis und letztlich eine Gefahr, die man im Kopf haben muss, finde ich auch. Herr Teipel, wir wollen jetzt abschließend noch über Behandlungsmöglichkeiten bei Demenzen sprechen. Aktuell gibt es für eine primäre Demenz ja noch keine Heilung. Vielleicht passiert da noch was, hoffentlich passiert da noch was in der Forschung, aber das ist der aktuelle Stand, also die vorhandenen Schäden im Gehirn lassen sich nicht rückgängig machen. Es gibt aber schon verschiedene Behandlungsoptionen, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und es gibt ein neues Medikament, das jetzt in den Medien ziemlich viel Furore und Schlagzeilen gemacht hat. Der Wirkstoff heißt Lecanemab. Dieses Medikament kann das Fortschreiten einer Demenz um 27% verlangsamen, heißt es. Das wurde dann in den USA erstmal zugelassen, als Meilenstein ja auch vielfach deklariert. Interessant ist, dass die Europäische Arzneimittelagentur es erstmal nicht zugelassen hat und dann aber irgendwie zurückgerudert ist. Wir haben jetzt entdeckt, am 14.11. wurde es dann erneut geprüft und jetzt für einen begrenzten Personenkreis doch zugelassen. Herr Teipel, können Sie das für uns mal einordnen? Ist das wirklich ein Meilenstein in der Behandlung von Demenz? Und warum gab es da so viel hin und her? Also warum wurde es kontrovers diskutiert? Was sind da auch vielleicht die Gefahren dieses Medikaments?
Also jetzt bezogen auf die Frage, sind ja zwei Teile der Frage, was ist allgemein medizinische Behandlung und was jetzt speziell dieses Medikament? Vielleicht fangen wir dann speziell mit dem Lecanemab an. Also die Zulassungsstudie hat sich angeschaut, hat das einen Effekt auf die Gedächtnisleistung der Patienten und hat es einen Effekt auf die zugrunde liegende Biologie der Erkrankung? Also in dem Fall eben werden diese Amyloid-Eiweiße aus dem Hirn entfernt. Ja, die werden entfernt, ziemlich eindrücklich. Also das ist sozusagen sehr gut gezeigt. Das wirkt auf diese Amyloid-Eiweiße sehr gut. Auf die Gedächtnisleistung ist es so, dass die Studie über 18 Monate gelaufen ist, also einzelne Patienten 18 Monate in der Studie waren. Und man sieht, dass Patienten, die sozusagen das Medikament bekommen haben, einen um 5 Monate verzögerten Krankheitsverlauf hatten. Das heißt, jemand, der nach 18 Monaten angekommen ist mit dem Medikament, war 5 Monate weniger vorangeschritten in der Krankheitsprogression als jemand, der eben Placebo hatte. Die ganz entscheidende Frage, um zu sagen, ist das jetzt ein Meilenstein oder vielleicht nur ein erster Hoffnungsschimmer, ist, wie geht's danach weiter? Das heißt, wenn ich länger als 18 Monate behandle, ist das so, dass dieser Effekt dann weiter zunimmt? Das heißt, aus den 5 Monaten werden dann 7, 8, 9 und so weiter. Oder bleibt das bei diesen 5 Monaten? Dann würde man sagen, gut, ist nicht schlecht zu haben, aber so richtig der Durchbruch ist es nicht. Oder was theoretisch auch sein könnte, geht dann der Effekt irgendwann wieder zurück. Das heißt, ich habe so ein quasi ein Zwischenhoch und dann komme ich aber doch wieder aufs Ursprungsniveau zurück. Im Moment wissen wir das nicht. Wahrscheinlich, wie so häufig, ist es eher so dieser Mittelweg. Dieser Effekt geht nicht auf den Ausgangswert zurück, der bleibt schon. Aber es ist auch nicht so, dass der dramatisch dann zunimmt im Verlauf. Das heißt, es ist die erste Substanz, die jetzt zugelassen ist in den USA und in Europa jetzt noch nicht zugelassen ist. Es ist jetzt die Empfehlung des Expertengremiums der Europäischen Zulassungsbehörde. Das heißt, mit der Zulassungsentscheidung wird im Januar 2025 gerechnet. Sehr wahrscheinlich, dass die EMA sich an der Expertenempfehlung an der Stelle hält. Das heißt, dass es im Januar zugelassen wird, ist aber im Moment noch nicht zugelassen in Europa. Und da ist es so, dass eben wir dann in Europa die erstmalig eine Substanz hätten, die auf die Biologie der Erkrankung wirkt und einen, sagen wir mal, überschaubaren, messbaren Effekt hat. Der ist aber nicht dramatisch. Gleichzeitig ist es so, dass die Substanz alle 2 Wochen im Moment noch alle 2 Wochen infundiert werden muss. Das ist schon durchaus aufwendig. Also Patienten müssen eigentlich über Jahre alle 2 Wochen sozusagen zum Arzt. Im Moment auch dann eher zu einer Spezialsprechstunde. Das wird jetzt erstmal nicht sozusagen breit in der sozusagen in die Anwendung gehen. Das ist auch das, was die Experten empfohlen haben. Das heißt, sie müssen alle 2 Wochen diese Infusion machen. Sie müssen innerhalb der ersten 15 Monate mindestens alle 3 Monate ein MRT machen, um Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen. Und die Nebenwirkungen sind durchaus relevant. Das sind diese sogenannten Amyloid-bezogenen Auffälligkeiten. Was heißt das? Das können Hirnödeme sein und sogenannte Mikroblutungen im Gehirn, die häufig, aber nicht immer asymptomatisch sind, drum eben auch regelmäßig MRT, dass man die frühzeitig erkennt. Und es gab jetzt in den Anschlussstudien, die nach Beendigung der Zulassungsstudie entsprechend auch laufen, wo man eben alle Patienten dann, auch die vorher auf Placebo waren, angeboten hat, dann auf die wirksame Substanz zu gehen, gab es auch nicht viele, aber vereinzelt Todesfälle, die auch mit der Substanz in Zusammenhang gebracht werden, wo dann eben eine Mikroblutung zu einer großen Blutung dann wurde und dann Patienten auch verstorben sind. Das waren, weil ich mich entsinne, jetzt in der Lecanemab-Studie zumindest 3 Fälle, wo das so war. Drum ist das wichtig, im Hinterkopf zu haben. Das ist und auch gut jetzt die Entscheidung, dass sie für einen begrenzten Personenkreis ist. Hochrisikogruppen, die eine bestimmte Form Blutverdünnung haben, werden ausgeschlossen. Und Patienten mit einem bestimmten Genotyp, der auch ein sehr erhöhtes Risiko hat, werden auch ausgeschlossen. Das heißt, man fokussiert dann die Behandlung auf Patienten, die ein geringeres Risiko für Nebenwirkungen haben. Die haben aber trotzdem, also es ist nicht so, dass es gering ist. Es ist geringer, aber es ist immer noch vorhanden. Also es ist schon so, dass immer noch einige Prozent der Patienten diese Nebenwirkung dann auch mit diesen Mikroblutungen, Hirnödemen dann haben.
Ist es jetzt nach Ihrer Einschätzung mit den aktuellen Daten, die wir haben, so, dass der Nutzen überwiegt zu den Risiken?
Also ich glaube, dass es einen kleinen Prozentsatz aus meiner Sicht gibt, es unterschiedliche Ansichten, kann das jetzt auch nicht hundertprozentig beweisen, aber aus meiner Sicht sind es maximal 10% der Patienten, wo ich sagen würde, da würde ich mir vorstellen, mit denen über diese Therapie zu sprechen und im Einzelfall zu entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Aber das ist jetzt nicht für den Gros der Patienten aus meiner Sicht, weil es einfach, also wenn sie ein paar Mikroblutungen schon haben, das gibt es auch aus vielen anderen Gründen, wenn sie orale Antikoagulation haben, wenn sie diesen Genotyp haben, wenn sie andere Risikofaktoren haben, dann kommen sie für diese Behandlung sowieso nicht in Betracht. Wenn sie auch jetzt sagen, naja, alle 2 Wochen Infusion, alle 3 Monate MRT, kann ich mir für die nächsten Jahre auch nicht vorstellen, kommt das auch nicht in Betracht. Also es gibt viele Ausschlussgründe. Insofern glaube ich, es ist ein Beginn. Ein Durchbruch ist es nicht. Es ist, sagen wir mal, ein erster Schritt. Wir haben das im MS-Bereich, also Multiple Sklerose, gesehen. Da fing das damals auch so an, dass man halt erste Antikörpertherapien hatten, die damals auch noch für einen sehr begrenzten Personenkreis geeignet waren, die auch mit vielen Nebenwirkungen behaftet waren, wo man dann aber auch in den folgenden Jahren gesehen hat, dass die Therapien sich weiterentwickelt haben und das jetzt doch dazu geführt hat, dass man MS-Patienten einfach sehr gute Angebote machen kann an Therapien. Aber das ist jetzt der Beginn, das ist meiner Meinung nach nicht das Ende der Entwicklung auch bei Alzheimer.
Aber es ist ja super, dass es ein erster Schritt ist. 2 kleine Rückfragen. Orale Antikoagulation müssten wir ganz kurz erklären. Ich denke, das wissen unsere Hörer und Hörerinnen nicht.
Das sind Medikamente, wenn man zum Beispiel Vorflimmern hat, dann einfach um das Risiko für Embolien zu senken. Man Blutverdünnung bekommt. Heute gibt es da neuere Substanzen, die dafür in Betracht kommen. Und die sind explizit, weil die dann auch ein erhöhtes Blutungsrisiko natürlich haben unter diesen Antikörpern, sind die jetzt auch von den Experten ausgenommen worden, die Patienten von der Therapie.
Dann würde mich interessieren, weil Sie gesagt haben, ja, so 10% Ihrer Patienten würden Sie es vielleicht empfehlen. Sind es dann eher vielleicht auch Leute, die noch jünger sind und wo die Krankheit auch noch nicht so weit fortgeschritten ist?
Ja, also die Voraussetzung ist, dass sie symptomatisch sind, also asymptomatische Patienten, wo die vielleicht sozusagen irgendwelche Biomarker-Diagnostik haben, ob die aber im klassischen Gedächtnistest unauffällig noch sind, würde man nicht behandelt. Umgekehrt Patienten mit einer sehr ausgeprägteren Demenz würde man auch nicht behandeln, weil es dafür einfach die Daten eher zeigen, dass dort keine Wirksamkeit zu erwarten ist. Das heißt, es ist eher ein engeres Fenster von Leuten mit einer sogenannten leichten kognitiven Störung. Das ist so ein Vorstadium einer Demenz oder einer sehr leichten Demenz, wo das überhaupt in Betracht kommt. Und wie gesagt, 10% der Patienten, dem würde ich das nicht empfehlen, sondern mit denen würde ich darüber sprechen und dann im Einzelfall entscheiden. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Generell empfehlen im Sinne, ja, das sollten wir jetzt unbedingt machen, wäre ich eher zurückhaltend. Es soll auch so sein, dass, und das finde ich auch sehr gut, es soll auf jeden Fall auch ein Register geben. Das heißt, jeder Patient, der die Therapie bekommt, muss dann auch ein Register eingetragen werden, sodass man dann auch regelmäßig diese Registerdaten, das ist natürlich dann anonymisiert, aber man kann dann in den Registerdaten auswerten, okay, finden wir jetzt Hinweise darauf, dass ein erhöhtes Risiko besteht, erhöhte Sicherheitsbedenken besteht. In den USA ist es so, da haben wir ja schon seit über einem Jahr jetzt die Erfahrung, war es so, dass die Zahl der Patienten, die behandelt wurden, relativ langsam angestiegen ist. Also dort war auch eine große Zurückhaltung der Ärzte. Es gibt auch eine Fraktion der Ärzte in den USA, die das generell ablehnen. Ich glaube, das lag so bei 20% der Ärzte, hatte ich mal gelesen, die gesagt haben, grundsätzlich halte ich nichts von. Das heißt, wir hatten im ersten halben Jahr waren in den USA, die eine vierfache Bevölkerung von Deutschland haben, ungefähr 3.500 Patienten behandelt. Das würde auch untergebrochen auf Deutschland heißen, ungefähr 800 Patienten innerhalb des ersten Jahres. Das ist nicht so viel. Ja, das finde ich auch gut, dass man da wirklich erstmal etwas vorsichtig geht. Und viele der Patienten sind übrigens auch in einem Register, sodass man sehen würde, okay, haben wir jetzt zum Beispiel eine höhere Rate von Nebenwirkungen, als aus den Zulassungsstudien zu erwarten war. Aber dann könnte man auch reagieren entsprechend.
Ja, ich glaube, wir sind alle gespannt, was dann in den nächsten Jahren noch passiert. Ich würde mal noch kurz zurück zum Status quo gehen. Welche Behandlungsoptionen gibt es denn jetzt aktuell in Deutschland für Betroffene?
Genau, also wenn wir mal uns das Medizinische erstmal anschauen, dann ist die wichtigste Maßnahme, medizinische Maßnahme bei der Demenz, sich zu überlegen, gibt es ein Medikament, was ich weglassen könnte? Das führt nochmal zurück auf dem, worüber wir eingangs gesprochen haben. Jemanden Antidemitivum zu geben, der schon 20 andere Medikamente hat, halte ich für relativ witzlos. Das heißt, guckt man mal, naja, bei einer Vielzahl von Medikamenten braucht's die alle. Und das ist jetzt nichts, was jetzt vielleicht dann der Neurologe oder Psychiater im Patienten am Ende dann bespricht, sondern das müsste dann idealerweise im Hausarzt laufen. Ist auch gut, wenn Patienten einen Hausarzt haben, weil der hat halt den Überblick. Ich habe das manchmal als Patienten, die sagen, ja, ich gehe nur quasi zum Facharzt, ja, und dann haben die am Ende, haben die dann 3 Medikamentenliste von jedem Facharzt eine und keiner weiß vom anderen und dann haben die zum Teil Medikamente, die die Nebenwirkung des Medikamentes bekämpfen, was der andere Facharzt verordnet hat, der aber gar nicht weiß, dass es die Nebenwirkung gibt, weil ja der zweite Facharzt gegen diese Nebenwirkung wieder ein Medikament gegeben hat, was der Facharzt gar nicht kennt. Also solche Geschichten gibt es. Und das ist gar nicht so selten. Und ich glaube, da müssen wir als Ärzte auch besser werden und auch enger mit den Apotheken zusammenarbeiten. Also es ist auch gut, wenn der Patient vielleicht so eine Ansprechapotheke hat, die auch ein bisschen Überblick hat und sich dann vielleicht mal wundert, komisch, Patient kommt jetzt mit einem Medikament, das passt doch gar nicht zu dem anderen, was er hat. Die haben auch entsprechende Software, wo sie sowas dann durchlaufen lassen können. Also das ist auf der einen Seite banal, auf der anderen Seite ist das ein Riesenthema im Gesundheitssystem, dass wir eine Fehlversorgung haben im medikamentösen Bereich. Patienten haben zum Teil zu viele Medikamente. Das Wissen ist nicht da, da hat sich schon was gebessert. Dadurch, dass jetzt eben verpflichtend ist, dass jeder Patient so einen Medikamentenplan bekommt, aber da ist noch viel Luft nach oben. Wenn das geregelt ist, dann kommen wir zum Thema, was kann man dann spezifisch an Medikamenten geben, jenseits jetzt von diesen Antikörpern. Da gibt es eben Substanzen, sogenannte Antidementiva. Da gibt es unter anderem diese sogenannten Cholinesterase-Hemmstoffe. Da gibt es drei Wirkstoffe, die alle sehr ähnlich wirken, die in Studien gut gezeigt und auch nach meiner klinischen Erfahrung bei Patienten mit einer klassischen Alzheimer-Krankheit den Verlauf schon um 1, 2, 3 Jahre bremsen können. Sind keine Wundermittel, die drehen den Verlauf nicht zurück, aber die können dazu beitragen, Verlauf zu bremsen, wenn sie denn vertragen werden, das ist immer ganz wichtig, und eben keine Interaktion mit der Vielzahl anderer Medikamente besteht. Was dann dazu kommt, ist ganz wichtig, die Möglichkeit, gerade bei frühgradigen Patienten, das ist auch schon mal vorhin von Ihnen angesprochen worden, das Thema Gedächtnistraining oder so, da ist es so, dass wir so ein, sagen wir mal, also Gedächtnistraining eher nicht im Sinne eines Trainings, sondern im Sinne einer Gedächtnisrehabilitation verstehen würden. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass man quasi wie sozusagen die Funktion, die eh nicht so gut ist, immer wieder trainiert und immer wieder quasi die Wunde aufreißt, sondern dass man eher Strategien lernt, wie man trotz bestimmter Gedächtnisbeschwerden im Alltag gut zurechtkommt. Das ist eben der Ansatz von der Rehabilitation. Also Patienten, die dann sich irgendwelche Bücher kaufen, um Gedächtnistraining zu machen, oder wo dann gar Angehörige so einen Ehrgeiz entwickeln, der muss ja, ich habe tatsächlich meine Ehefrau gehabt von einem Patienten, die sagt, ja, der muss bei mir jeden Tag eine Stunde Diktat schreiben. Ja, solche Sachen sind kontraproduktiv. Aber sozusagen, gerade wenn jemand jetzt Interessen hat, also in der Gruppe was machen, wo man dann auch Strategien hat, um vielleicht mit Beschwerden umzugehen, das ist sehr gut. Problem ist, dass es da wenige Angebote gibt. Das sehen wir auch selber bei uns. Wir arbeiten auch dran, solche Angebote zu schaffen, aber es ist sehr mühsam, weil es einfach auch wirklich Leute bedarf, die da qualifiziert sind. Das andere ist Bewegung. Also Reha-Sport, ganz wichtig auch. Also in Bewegung bleiben oder in Bewegung vor allen Dingen kommen. Und dann natürlich auch die Sicht der Angehörigen nicht vergessen. Also häufig ist ja so, dass Angehörige durch die Demenz stärker belastet sind als der Betroffene selber. Der ist ganz aufgeräumt, ihm geht es eigentlich gut und hat ja eigentlich auch keine Beschwerden, die er bemerkt. Und dann sind es eher die Angehörigen, denen es schlecht geht, weil sie halt ständig in dieser Situation sind, dass sie alles nochmal gefragt werden, dass sie dann irgendwie aus der Haut fahren, schlechtes Gewissen haben und so weiter. Und da sind Angehörigengruppen, Selbsthilfegruppen, insbesondere aber auch moderierte Angehörigenschulung, wie sie die Alzheimer-Gesellschaft anbietet. Auch wir bieten das hier im Land Mecklenburg-Vorpommern oder haben das mit der Alzheimer-Gesellschaft hier im Land gemeinsam entwickelt. Die Alzheimer-Gesellschaft macht eben regelmäßig diese Angehörigenschulungsangebote. Und das ist wirklich sehr hilfreich, auch einfach, weil in der Gruppe die Angehörigen damit bekommen, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Und das ist sozusagen, ich muss mich auch nicht schämen, wenn ich mal aus der Haut fahre oder wenn mich das jetzt sehr belastet. Geht anderen auch so, ist verstehbar. Und es gibt Strategien, damit anders umzugehen. Also das gehört schon auch zur Behandlung, nicht nur die Tabletten.
Ich habe mit meiner Omi immer Musik gemacht, weil das hat sie ihr Leben lang gemacht und das fand sie auch immer toll. Wir haben dann oft 5-mal das gleiche Lied gespielt, aber es war egal, es hat ihr Spaß gemacht.
Ja, also gibt ja auch dieses Thema Musiktherapie. Da geht es ja dann auch nicht darum, dass jemand jetzt sozusagen dann lernt, brillant Geige zu spielen, sondern also genau halt, also oder singen. Früher haben wir Weihnachtsfeier gemacht mit den Patienten auf der Demenzstation und da hatten wir eine Patientin sehr eindrücklich, die gar nicht mehr gesprochen hat. Und die hat dann so ein Segenslied zu Weihnachten, alle 3 Strophen gesungen mit ihrem Ehemann. Und das war für alle sehr bewegend, auch für den Ehemann, der dann wirklich mal für eine Minute seine Frau so erlebt hat, wie sie früher war. Also Musik ist tatsächlich so tief engraviert offensichtlich, dass das auch durch die Demenz nicht quasi beseitigt wird, zum Glück.
Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema, das uns auch alle betrifft, und zwar, wie wir die Demenz vorbeugen können. Ein paar Dinge haben wir auch schon angesprochen. Es gibt ganz viele Faktoren, die beeinflussen, ob wir eine Demenz bekommen. Und es gibt eine aktuelle Studie der renommierten Lancet-Kommission, die zeigt, dass durch die Eliminierung von 14 Risikofaktoren 40% aller Demenzerkrankungen verhindert werden könnten.
Ja, eine sehr, sehr große Zahl. Das ist natürlich auch sehr theoretisch, weil man nie alle Risikofaktoren komplett eliminieren kann. Wir zählen euch diese 14 Risikofaktoren mal kurz auf.
Ja, das Risiko für eine Demenzerkrankung wird erhöht durch eine geringe Bildung, Bluthochdruck, Kopfverletzungen, Rauchen, einen hohen Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Typ-2-Diabetes, starkes Übergewicht, Luftverschmutzung, eine Hörminderung, Depression, Einsamkeit, Sehverlust und einen erhöhten Cholesterinspiegel.
Wenn einige Punkte aus dieser Liste auf euch zutreffen, dann bedeutet das natürlich lange nicht, dass ihr an Demenz erkranken werdet. Aber es zeigt doch, dass es Faktoren gibt, die man selbst beeinflussen kann. Herr Teipel, diese Zahl 40%, die kommt einem ja total hoch vor. Da denkt man, wow, oh Gott, ich muss irgendwas machen. Was sind denn aus Ihrer Sicht Faktoren, wo es wirklich was bringt, darauf zu achten? Gibt es da Einflussfaktoren, Risikofaktoren, die besonders stark sind? Und wie hoch ist denn dieser Hebel tatsächlich? Also können Sie diese Zahl 40% mal für uns ein bisschen einordnen?
Ja, also die 40% sind plakativ natürlich, um das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, auch vielleicht interessant zu machen. Das ist natürlich jetzt unrealistisch aus zwei Gründen. Den einen haben Sie schon genannt. Ich kann ja nicht Risikofaktoren gänzlich ausschalten. Klar, wenn ich keinen Blutdruck mehr habe, werde ich keine Demenz kriegen, weil ich dann nicht mehr lebe. Und der zweite Faktor ist, dass solche Faktoren ja auch synergistisch wirken. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt Einzelrisiken aufaddiere, ich dabei vergesse, dass die ja auch ein gemeinsames Risiko haben. Zum Beispiel sozialer Rückzug, Depression, Bewegungsmangel hängen ja sehr stark zusammen. Das heißt, die teilen sich Anteile des Risikos. Das heißt, es wird jetzt nicht 40% sein, das wird eher Richtung 20% gehen, was aber auch nicht so wenig ist. Oder es gab schon über viele Jahre jetzt Erhebungen in verschiedenen Ländern, USA, in Dänemark, in Großbritannien, auch in Deutschland, jetzt auch aktuell eine Erhebung, wo man sich angeschaut hat, ändert sich eigentlich das Risiko für eine Demenz. Aber jemand, der heute zum Beispiel 65 Jahre alt ist oder 70 Jahre alt ist, im Vergleich zu jemand, der vor 10 Jahren 65 oder 70 Jahre alt ist. Und da ist es so, dass es tatsächlich so ist, dass das altersbezogene Risiko für eine Demenz abgenommen hat. Das zeigen die Studien über alle Länder hinweg. Auch eine aktuelle Auswertung von Krankenkassengarten in Deutschland liegt das nahe. Auch wenn man da natürlich das mit Vorsicht genießen muss, weil das Abrechnungsdiagnosen sind und nicht sozusagen Erkrankungen, die dort gemessen werden. Aber es passt eigentlich zu den anderen Daten. Und das ist etwa 3%. Das heißt, dass über 10 Jahre hat sich das Risiko für jemand, der heute 70 ist, um 3% reduziert im Vergleich zu jemand, der vor 10 Jahren 70 Jahre alt war. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich, dass es dort sozusagen Änderungen gibt im Demenzrisiko. Was wir sagen können über dieses, wir nennen das einen säkularen Effekt, da gab es ja jetzt niemand, der eine Prävention gemacht hat für Demenz, sondern das hat sich über die Jahrzehnte einfach ergeben. Da ist es sicherlich so, dass es da Faktoren gibt wie in der Nachkriegsgeneration vermehrter Zugang für Frauen zu Bildung. Da hat sich ja auch eine säkulare Veränderung gegeben. Es gab über lange Zeit zum Beispiel auch eine Tendenz, dass das Rauchen abgenommen hat. Das nimmt jetzt tragischerweise gerade bei Frauen wieder zu. Das ist eine Katastrophe. Auch für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da nicht dagegen gesteuert wird. Aber das hat über lange Zeit abgenommen. Wir haben einfach auch eine verbesserte Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Das wirkt sich auf Demenzrisiko ab. Das sind solche unspezifischen sozusagen säkularen Effekte, die da reinspielen. Was man sich aus der Liste, die jetzt vorgelesen wurde, sicherlich zu Herzen nehmen sollte, ist das Thema Hörstörung. Das heißt, ein Hörgerät zu nutzen und auch nicht erst damit anzufangen, wenn ich gar nichts mehr höre, weil dann habe ich ein Problem, mich mit so einem System überhaupt anzugewöhnen. Ich weiß selber, wie schwer das natürlich ist, auch mit Patienten dann, die davon zu überzeugen. Das ist etwas, auf was wir immer hinweisen. Das andere ist, genau, was Sie angesprochen hatten, Bewegung. Das ist auf jeden Fall wichtig, insbesondere wirksam bei Leuten, die halt, sagen wir mal, den Tag eher auf der Couch verbringen. Jemand, der eh schon ganz viel sich bewegt, der kann da natürlich weniger rausholen. Gewicht hat man schon angesprochen, dass das eben so ein nichtlinearer Zusammenhang ist. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie sich abzumagern, sondern normal bis leichtes Übergewicht ist eher schützend, während starkes Übergewicht versus Untergewicht eher sozusagen ungünstig sind. Genau, Alkohol ist auch angesprochen, ist klar. Also mal einen Schluck Rotwein oder überhaupt irgendwas trinken ist ja nicht so schlimm, aber im großen Maße schädigt das Hirn natürlich nachweislich.
Und Stichwort soziale Komponente haben wir jetzt auch schon ein paar Mal eigentlich angesprochen. Das Thema Einsamkeit betrifft ja ganz viele Menschen in Deutschland. Warum sind denn soziale Kontakte so enorm wichtig für die Hirngesundheit?
Also wir sind einfach als Menschen ja nicht als Einzelwesen sozusagen geschaffen, sondern wir sind einfach von Anfang an soziale Wesen. Das ist das, was uns als Menschen noch ausmacht. Jetzt auch nicht gibt, also sozusagen nicht grundsätzlich natürlich von anderen Tieren unterscheidet, aber ganz starke Komponente ist, und die Plastizität des Gehirns und die Fähigkeiten des Gehirns sind sehr stark auf soziale Interaktion abgestellt. Also diese ganz banalen Dinge, schmeckt in der Gruppe besser, ich kann in der Gruppe besser lernen, ich kann sozusagen mich zu Dingen motivieren, die ich alleine gar nicht schaffe, ja. Also das auch im Sport, das ist ja eine ganz, ganz banale Beobachtung, die uns als Menschen einfach auch charakterisiert. Und es gehört ja irgendwie in unserer Gesellschaft dazu, dass man im Alter quasi so das Risiko hat, nicht nur im Alter, aber doch gerade dann zunehmend zu vereinsamen. Ja, Familien sind nicht mehr so nah beieinander, weil man halt woanders arbeiten muss. Und Freunde naturgemäß ab einem bestimmten Alter nimmt dann die Zahl ab, weil die dann halt vielleicht versterben oder so krank sind, dass man mit ihnen nichts mehr gemeinsam machen kann. Das heißt, es ist auch ein Thema, was, glaube ich, jeden ja beschäftigt, der jetzt dann vielleicht jetzt irgendwie schon sagt, na gut, bis zur Rente ist vielleicht jetzt noch ein paar Jahre, aber dann, also man sollte sich dann schon überlegen, was mache ich dann eigentlich, ja. Und da sind dann, und das ist eigentlich auch ein bisschen kontraintuitiv zu diesem erhöhten Demenzrisiko bei Frauen, zumindest meine Beobachtung ist, dass Frauen damit eher umgehen können, eher aktiv sind und jetzt dann nicht sozusagen nach der Rente in so ein Loch fallen als Männer. Grundsätzlich die Fähigkeit, diesen Übergang gut zu gestalten, das ist durchaus eine anspruchsvolle Geschichte und das sollte man durchaus auch im Blick haben, dass man das Thema stärker quasi im Blick hat, ist sicher sinnvoll, auch in den Medien, auch so, dass sie das jetzt diskutieren. Wir haben das auch bei Corona gesehen, dass das ein Riesenproblem war. Ja, ich habe viele Patienten, die vor Corona, die waren im Sportverein, die sind in die Seniorenakademie gegangen, waren im Chor. Dann kam Corona, dann ist das alles abgebrochen und sind die abgestürzt und haben jetzt nie wieder dran anknüpfen können. Ja. Also das ist schon ein wichtiger Faktor, dieses in der Gesellschaft dabei sein können, sich da sozusagen einbringen können. Das ist auch das, was sozusagen auch für Ältere immer wieder diskutiert wird. Was heißt eigentlich erfolgreiches Altern? Und da berichten viele Ältere, dass sie für sie es wichtig ist, etwas an die nächste Generation weiterzugeben. Das müssen nicht nur die eigenen Kinder sein, das können auch andere sein. Also dass man sozusagen auch das, was man an Erfahrung hat und an Werten hat, dass man es an andere weitergeben kann. Aber das ist, glaube ich, schon eine wichtige Ebene. Und das sieht man ja auch, dass das von der Demenz auch nicht unmöglich gemacht wird. Ja, also Demenz schaltet ja jemand auch nicht, also zumindest in den frühen Stadien, nicht gänzlich aus dem sozialen Kontext aus. Auch jemand mit einer Demenz kann sich noch einbringen. Auch ein Thema zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, sollten Betroffene auch mit Einfluss nehmen auf Forschungsfragen, auf die Strategie eines Bundeslandes mit Demenz umzugehen und so weiter. Und da haben wir jetzt mittlerweile auch in Deutschland erkannt, dass da die Betroffenen durchaus auch eine Stimme haben sollten.
Super. Herr Professor Teipel, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für diesen Rundumblick. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Ich fand es ganz toll, dass Sie das neue Medikament so gut eingeordnet haben. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es sinnvoll sein kann, mal die Medikamentenliste zu checken. Das fand ich sehr spannend und natürlich auch die vielen Präventionstipps. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
Ja, danke.
Ja, ganz vielen Dank auch.
In unserer nächsten Folge geht es um Work-Life-Balance. Wir fragen uns da, wie es gelingt, dass Arbeit glücklich macht, wie wir rechtzeitig erkennen, dass der Job auf unsere Gesundheit geht und wie wir dem vor allem auch gegensteuern können. Wenn ihr noch 10 Sekunden Zeit habt, dann klickt doch mal in der Spotify-App auf die 3 Punkte und auf Bewerten. Wir freuen uns da sehr über Feedback und ihr könnt das natürlich auch in anderen Apps machen, wo ihr uns gerade anhört.
Falls ihr Themenvorschläge für uns habt, freuen wir uns sehr. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de oder eine Private Message auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.